Kapitel 3: Die freimaurerische Royal Society und der Kampf um England. Die Royal Society of London for Improving Natural Knowledge in ihren vielen Ablegern dominiert die Wissenschaft an sich, ist in die wichtigsten Konzerne verwickelt und bestimmt natürlich auch die Klimaforschung, die als Anlass hergenommen wird für die Transformation der Gesellschaft. Es gibt praktisch keine fix und fertige kritisch-investigative Literatur zu der Royal Society. Die leitenden Funktionäre entstammen seit der Gründung und dem ersten Präsidenten Sir Robert Moray dem Freimaurertum und verbinden die moderne Wissenschaft mit den Mysterienkulten der Antike. Ein relativ aussagekräftiges Buch dazu ist The Invisible College, The Royal Society, Freemasonry and the Birth of Modern Science von Robert Lomas, selbst ein Freimaurer und unter anderem Entwickler von Militärraketen. Bereits im Klappentext wird kein Geheimnis gemacht über den Einfluss der Freimaurer. Zitat: 1660, ein paar Monate nach der Wiedereinsetzung von Charles II., traf sich eine Gruppe von 12 Männern, darunter Robert Boyle und Christopher Wren, in London, um eine Gesellschaft zu starten, die die Mechanismen der Natur studieren sollte. Zu einer Zeit, in der Aberglaube und Magie über die Vernunft triumphierten, brachte das repressive Dogma des christlichen Glaubens viele zum Schweigen. Während Loyalitäten nach dem Krieg Karrieren ruinierten, verboten diese Männer die Diskussion von Religion und Politik bei ihren Treffen. Die Royal Society war geboren und mit ihr die moderne experimentelle Wissenschaft. Das Buch zeigt, wie das Freimaurertum, unterstützt von Charles II., die treibende Kraft hinter der Geburt der modernen Wissenschaft unter der Tarnung der Royal Society gewesen war. Zitat Ende. Ein paar Jahrzehnte nach der Gründung der Royal Society wurden die Stuarts durch die Welfen vom britischen Thron vertrieben, und das aus Schottland stammende Freimaurertum wurde mit der Thronbesteigung von George I. einer Reorganisation unterzogen, samt neuem Gründungsmythos und neuem Zentrum in England. Der ursprüngliche Freimaurer auf englischem Boden, Wissenschaftler und Spion Sir Robert Moray, spielte eine Schlüsselrolle bei der Formierung der Royal Society. Es überrascht nicht, dass bis heute diese Kombination besteht aus Wissenschaft, Mysterienkulten und Spionage. Die großen Wissenschaftler, die zu den frühen Mitgliedern zählten, waren vertieft in die Mysterienkulte wie Elias Ashmole, ein Rosenkreuzer, oder Isaac Newton, auch Rosenkreuzer. Schon Königin Elisabeth I. hatte einen Hofmagier namens John Dee, der seine Ideen aufbaute auf antike Hermetik und Kabbalistik. Der adlige Sir Francis Bacon verkörpert geradezu den Siegeszug der modernen Wissenschaft, hüllte aber alle seine Gedanken in einen mystischen Kontext. Er heiratete im Alter von 45 Jahren ein 14-jähriges Mädchen. Seine Vorstellung über eine ideale Zivilisation ähnelt Texten der Geheimgesellschaft der Rosenkreuzer und beinhaltet die Herrschaft erleuchteter Despoten über die Bewohner eines neuen Atlantis. Er wollte die Herrschaft der Wissenschaftler, die Technokratie, und auch heute hat diese Idee viele Fans. Mysterien, wie sie im Freimaurertum oder bei den Rosenkreuzern zelebriert werden, versprechen seit Urzeiten spirituelle Erleuchtung und magische Kräfte über die Elemente des Kosmos. Die gewöhnlichen unerleuchteten Menschen hocken nach den Vorstellungen der eingeweihten Mystiker gewissermaßen im Dunkeln, während die Gnostiker über die Spezies hinauswachsen und geradezu göttliche Eigenschaften und Fähigkeiten anstreben, wie etwa ewiges Leben, Kontrolle über das Wetter, künstliche Intelligenz oder eine neue synthetische Biologie, die die alte Schöpfung ersetzen soll. 6 der 12 Gründer der Royal Society waren auf der einen Seite des englischen Bürgerkriegs gestanden, 6 auf der anderen. Auch Christopher Wren glaubte an Astrologie, den magischen Einfluss von Sternen. Die Mystiker lasen uralte Texte aus der griechischen, römischen oder auch mesopotamischen Antike, wo es kaum Grenzen gab zwischen wissenschaftlichen Erörterungen und abstrusem Brimborium. Der berühmte Aristoteles glaubte, Frauen hätten weniger Zähne als Männer, war überzeugt, dass bei Nordwind gezeugte Kinder gesünder seien oder dass man schlaflose Elefanten zum Einschlafen bringen könnte, indem man deren Schultern mit einer Marinade aus Olivenöl, Salz und Wasser einreibt. 1633 wurde Galileo nach Rom beordert, wo er sich unterwürfig entschuldigen musste vor der katholischen Inquisition für die ketzerische Sicht, die Erde kreise um die Sonne. Die katholische Kirche hatte damals eine Allianz mit dem französischen Adelsgeschlecht der Bourbonen. Die konkurrierenden Welfen in Europa hatten im Jahrhundert zuvor mit ihren Agenten wie Martin Luther die protestantische Reformation gestartet und eine Konkurrenzkirche auf den Weg gebracht, siehe auch Band 2 dieser Buchreihe. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts beteiligten sich die Geheimdienste der Welfen an der französischen Revolution, um die Bourbonen in Frankreich zu stürzen. Dabei kamen Frontorganisationen der Welfen-Geheimdienste zum Einsatz, wie beispielsweise Adam Weishaupts Illuminatenorden, der Mitglieder aus dem Adel und dem Freimaurertum rekrutiert hatte und dessen Mitgliederlisten in die Hände der bayerischen Polizei fielen und veröffentlicht wurden. 1870 hatten die Welfen über die Rothschilds die Kredite beschafft für die preußischen Hohenzollern, um Krieg zu führen gegen Frankreich. Dadurch waren die Franzosen gezwungen, Truppen aus Italien abzuziehen, wodurch der Vatikan sich nicht länger wehren konnte gegen die revolutionären Kämpfer der italienischen Einigungsbewegung unter Garibaldi und Mazzini, die von den Welfen unterstützt wurden. Im 15. Jahrhundert hatte Cosimo de' Medici, der Herrscher von Florenz, eine Observationsanlage bauen lassen, mit der sich der Himmel beobachten und zeigen ließ, dass die Sonne und die Erde in einer sich verändernden elliptischen Bahn miteinander verbunden waren, nicht in einer perfekten Kreisbahn. Die Verfolgungen durch die katholische Kirche und durch weltliche Mächte machten es naheliegend, dass Wissenschaftler konspirative Methoden anwandten und geheime Netzwerke formten. Dadurch ging aber leider die Transparenz verloren und die Übersicht, wer bei diesen Netzwerken die Fäden zog und wer letztendlich von den Forschungen profitierte oder wie jemand diese Forschungen missbrauchen könnte. Alle typischen geheimdienstlichen Problematiken tauchten auch hierbei auf. Die Überschreitungen moralischer Grenzen, Korruption, Gegenspionage, Informationsdiebstahl, Verrat und gegenseitige Erpressung. In Band 1 meiner Buchreihe beleuchtete ich bereits Gestalten wie den Verräter Benjamin Franklin mit seinen Eskapaden im Hellfire Club, seinen illegalen Forschungen an Menschen und seinen Verbindungen zur Royal Society. Die antiken Mysterienkulte, behandelt in Band 2, hatten aller Wahrscheinlichkeit nach schon in der Antike eine geheimdienstliche Komponente. Wie viele der 12 Gründungsmitglieder über Robert Moray hinaus für irgendeine Seite spioniert hatten, ist eine interessante Frage. Vor allem da zuvor ein Bürgerkrieg tobte und wenige Jahrzehnte später die Stuarts von den Welfen abgesägt wurden und dafür eine groß angelegte Geheimoperation notwendig war. Im frühen 14. Jahrhundert waren der französische König und der Papst vorgegangen gegen den Tempelritterorden, der eigentlich der katholischen Kirche unterstand. Die Befürchtung war, dass die Templer ihre unabhängigen Macht-, Geheimdienst- und Geschäftsstrukturen aufbauten, mit dem Ziel, ein eigenes Imperium zu formen. Bei den Gerichtsprozessen gegen die Templer durfte nur an die Öffentlichkeit dringen, dass man nach Homosexuellen und Ketzern fahndete, die Kreuze bespuckt hätten. Einige Templer konnten flüchten und es besteht der dringende Verdacht, dass sie sich in Ländern wie Schottland neu formierten, sich neue Identitäten verschafften und neue Operationen in Angriff nahmen gegen Frankreich und die Katholiken. War nun die Royal Society ursprünglich eine Tarnorganisation für das schottische Freimaurertum? Heute sehen wir deutlich, dass die Welfen die Royal Society kontrollieren und für gewöhnlich gilt das Need-to-Know-Prinzip, sowohl für Geheimdienste als auch für die Wissenschaft. Jemand darf nur gerade so viel wissen, wie es für die Erfüllung der naheliegenden Teilaufgabe notwendig ist. Das Rosenkreuzertum, dem wichtige frühe Mitglieder der Royal Society angehörten, schwang Slogans über Aufklärung und verwurstete eindeutig die antiken Mysterienströmungen, die anscheinend auch von Teilen der Tempelritter kultiviert wurden, beziehungsweise mit Teilen der Tempelritter in Verbindung standen. Gerade die Welfen schufen im Laufe der Zeit eine Reihe an Tarnorganisationen wie den Bayerischen Illuminatenorden an deutschen Universitäten, die sich offizielle Aufklärung verschrieben hatten, was im Prinzip das Zurückdrängen des Vatikans und die Förderung der Welfen bedeutete. Der schottische Ritus des Freimaurertums nennt seinen 18. Grad den Ritter des Rosenkreuzes. Umgekehrt hatten der Vatikan und die Franzosen den Anlass zu versuchen, solche Gruppen zu infiltrieren und eigene solche Gruppen bzw. einzelne Logen zu erschaffen, zu Spionagezwecken. 1717, also nur 3 Jahre nachdem der Hannoveraner Welfe George I. den britischen Thron bestiegen hatte, startete eine neue englische Ära des Freimaurertums. Wirklich neu war diese Geheimgesellschaft nicht. Vereinzelt gab es vorher bereits gewisse Aktivitäten in England, aber der tatsächliche Ursprung lag in Schottland. Der Editor von Gould's Geschichte des Freimaurertums betont, dass in Schottland Aufzeichnungen existieren über Logen aus dem Jahr 1599, während in England für das gesamte 17. Jahrhundert keine Aufzeichnungen vorliegen. In der Loge von Scone in Perth hängt ein Bild der Aufnahme von König James VI. Von Schottland ins Freimaurertum, der später noch König von England und Irland wurde. Diese Loge existierte laut der Großloge von Schottland bereits vor dem Jahr 1658. Der König soll im Jahr 1601 zum Freimaurer geworden sein. Der Enkel des Mannes, der James zum Freimaurer machte, machte Sir Robert Moray zum Freimaurer, einen der zentralen Begründer der Royal Society. James stammte ab von den Stuarts und wurde katholisch getauft. Am 20. August 1589 wurde seine Ehe mit Anna von Dänemark, Tochter des Königs Friedrich II. Von Dänemark, durch Stellvertreter geschlossen. Die persönliche Trauung wurde am 23. November 1589 im damals dänischen Oslo nachgeholt. 1590 wurde Anna zur Königin gekrönt. Die Mutter von Friedrich II. War Dorothea von Sachsen-Lauenburg, deren Großvater Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel war. Friedrich heiratete Sophie von Mecklenburg und hatte neben seiner Tochter Anna 6 weitere Kinder, die unter anderem einheirateten in Braunschweig-Wolfenbüttel, Schleswig-Holstein-Gottorf und das Haus Sachsen. Die Welfenverbindungen sind also zahlreich. James konnte König von England und Irland werden, weil er der Ururenkel des englischen Königs Heinrich VII. War. Er popularisierte den Begriff Großbritannien für England und Schottland sowie die Flagge Union Jack. Von großer Wichtigkeit war seine Kommissionierung einer neuen verbindlichen Bibelübersetzung, die von einem weniger kritischen Ton gegenüber Königen geprägt war und sich auf Fußnoten zur Worterklärung beschränkte. Diverse Gruppen in England hatten zuvor andere Bibelübersetzungen verwendet, um James mit Hilfe bestimmter Zitate daraus zu kritisieren. In der älteren Genfer Bibel war beispielsweise das Wort König rund 400 Mal mit Tyrann übersetzt worden. Robert Lomas schreibt dazu in seinem Buch über die Royal Society und die Freimaurer, Zitat, James hatte es geschafft, die Bibelzitate zu standardisieren, die seine Kritiker rechtmäßig verwenden durften. Diese King James Bibel enthielt auch keine ausführlichen Fußnoten mit Interpretationen oder Anmerkungen, wie sie in älteren Bibelübersetzungen zu finden waren. Solche Fußnoten waren ebenfalls immer wieder von verschiedenen Gläubigen benutzt worden als Beweis oder Argument. James, der schottische Freimaurer, der in die Welfen eingeheiratet hatte, wurde nicht nur König von England, sondern auch der Supreme Governor der Church of England und machte seine Übersetzung der Bibel zum einzigen anerkannten Standard, die bis heute die erfolgreichste englischsprachige Bibel der Welt ist. Die katholische Kirche war nicht gerade amüsiert. Im Jahr 1605 hatten Katholiken aus dem Netzwerk des Jesuitenordens versucht, die gesamte Königsfamilie und alle Parlamentarier zu töten mit einer gewaltigen Explosion. Der Leiter dieser als Gunpowder-Plot in die Geschichte eingegangenen Operation war Robert Catesby, dessen Vater die jesuitische Mission unterstützte und verhaftet worden war, wegen der Beherbergung des Jesuiten Edmund Campion. Catesby hatte sich mit Englands führendem Jesuiten getroffen, Henry Garnet, und fragte ihn, ob eine Operation gerechtfertigt sei, bei der auch Unschuldige sterben. Ein weiterer Jesuitenpriester, Oswald Tesemond, nahm Catesbys Beichte ab und erfuhr von dem Plan. Der Sprengstoffexperte Guy Fawkes konnte 2 Tonnen Schwarzpulver in den Keller des Parlaments schmuggeln. Der Plan wurde rechtzeitig verraten durch einen Mitstreiter. Ein Brief im Stil einer anonymen Warnung landete bei Robert Cecil, dem Kronratsmitglied sowie Chef der Staatssicherheit und des Nachrichtendienstes. Es ist durchaus möglich, dass Cecil einen Informanten in die Gruppe eingeschleust hatte. Robert Lomas, der Autor von The Invisible College über die Geschichte der Royal Society, ist selbst ein Freimaurer und möchte nach eigenen Angaben, wie viele andere Freimaurer auch, Forschungslücken füllen und damit seinen Beitrag leisten, die angeblich glorreiche Geschichte des Freimaurertums noch mehr aufzuarbeiten. Ihm scheint nicht bewusst zu sein, wie stark er sich in seinen Untersuchungen mit höchst brisanten und folgeträchtigen Spionageoperationen der damaligen Zeit berührt. Für ihn ist es einfach eine spannende Aufgabe, das organisierte Freimaurertum nach Schottland weit in die Vergangenheit zurückzuverfolgen. Die Mutterloge von England beharrt aber auf ihrer eigenen Geschichtsinterpretation und scheint nicht gerade begeistert von Lomases Detektivarbeit. Er beschreibt, wie an der berühmten Rosslyn-Kapelle in dem Dorf Rosslyn bei Edinburgh in Schottland aus dem 15. Jahrhundert eine der vielen Verzierungen recht eindeutig das Initiationsritual der Freimaurer darstellt. Ein Mann kniet, dessen Füße einen rechten Winkel bilden, in der linken Hand eine Bibel, seine Augen verbunden und einen Galgenstrick um den Hals, dessen Ende festgehalten wird von einem bärtigen Mann in Tempelritterrobe. Zusammen mit Christopher Knight veröffentlichte Lomas eine genaue Analyse dazu in Buchform. Der Bibliothekar der Großloge in London nannte die Verzierung bei der Rosslyn-Kapelle einfach Zufall. Lomas, der ein Statistiker ist, errechnete eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Erbauer der Kapelle zufällig mehrere Symbole gleichzeitig verwendete, die zum Freimaurer-Initiationsritual gehören. Diverse Verschwörungsmedien und andere Autoren spekulierten bereits, dass manche geflüchteten Tempelritter nach Schottland gegangen waren und dort das Freimaurertum entwickelt hatten. Auch Romane wie Dan Browns Da Vinci Code verwursten Mythen um die Rosslyn-Kapelle und die Suche nach dem Heiligen Gral. Die Spurensuche von Lomas hat aber eine höhere Qualität als irgendwelche wilden Spekulationen. Wie wir gesehen haben, beinhalteten die Machtkämpfe um die Kontrolle über England weitreichende Geheimoperationen, wie etwa den Gunpowder-Plot der Jesuiten. Das macht es so heikel, wenn in Schottland das organisierte Freimaurertum über 100 Jahre älter ist als in England und schottische Kreise zusammen mit Welfen Einfluss nehmen auf den König von England. Wie ich bereits in Band 2 meiner Buchreihe erklärt habe, existierten nach dem Ende des Weströmischen Reichs verschiedene Strömungen und Gruppierungen von Baumeistern in Europa weiter, die allerhand Elemente aus antiken Mysterienkulten einfließen ließen in die Architektur von Gebäuden und in die Verzierungen. Solche architektonischen Rückgriffe auf die Mysterien, insbesondere bei den großen Kirchen und Palästen des Adels, deuten darauf hin, dass die Mysterien auch verdeckt vom Adel und von den Kirchen weitergeführt worden sind. Manche Freimaurer übertreiben maßlos die Geschichte ihrer Organisation, indem sie quasi die Mysterien der Antike dazurechnen und somit eine mehrtausendjährige Geschichte des Freimaurertums behaupten. Manchen freimaurerischen Mythen und Ritualen zufolge seien sogar Moses und Salomon frühe Freimaurer gewesen. Wie kam also die Symbolik des Aufnahmerituals des ersten Grades des Freimaurertums inklusive der Darstellung eines Tempelritters an die schottische Roslyn-Kapelle, die im 15. Jahrhundert erbaut wurde? Der Mann, der die Kapelle bauen ließ, war William Sinclair, der First Earl of Caithness aus der einflussreichen Sinclair-Familie in Schottland. Schon früher gab sich die Verbindung zwischen schottischem Adel und dänischem Adel. Der schottische König James III. Heiratete Margarete von Dänemark, deren Vater aus dem Welfenhaus Oldenburg stammte. William Sinclair, der Erbauer der Roslyn-Kapelle, reiste 1422 in die dänische Hauptstadt Kopenhagen, um Ansprüche zu erheben auf den Titel Earl, vergleichbar mit einem Grafen, und die damit verbundenen Besitztümer und Privilegien. Erst 1434 bekam er, was er wollte, von Erik dem VII. Von Dänemark, mit Vorfahren aus dem Herzogtum Mecklenburg. Williams Tochter Lady Eleanor Sinclair heiratete John Stuart, einen Verwandten der Könige von Schottland. Lord Henry Darnley und dessen Sohn König James VI. Von Schottland, der König von England und Freimaurer wurde und die King James Bibel erstellen ließ, stammen ab von Eleanor Sinclair. Die Familienverhältnisse sind also recht klar. Die Spionageverhältnisse kristallisieren sich auch schrittweise heraus. William Sinclair war zwar offiziell als Katholik gelistet, nutzte aber seine eigene Kapelle, wie es ihm beliebte, in der laut den Vorwürfen der Kirchenorganisation Götzenbilder und entsprechende Monumente standen. Er hatte ein Faible für Prügeleien mit Leuten, für Sex mit jungen Mädchen und er scherzte sogar öffentlich, dass seine zahlreichen unehelichen Kinder nicht unbedingt alle getauft seien. Zeitweise ging er mit einer Geliebten einfach nach Irland und ließ sowohl seine Familie als auch die Freimaurer zurück. Ein Mann namens William Shaw schien eine erhebliche frühe Verbindung zum Freimaurertum gehabt zu haben. Er wurde Master of Works für König James, führte diplomatische Missionen in Frankreich durch und unterhielt auf Anweisung von James die Diplomaten aus Dänemark. Er begleitete auch James' neue Frau, Königin Anne aus Dänemark, nach Schottland und die beiden sollen sich sehr gut verstanden haben. Sie ließ sogar ein Monument von ihm errichten. Bereits 1590, also 127 Jahre vor der offiziellen Formierung des englischen Freimaurertums unter dem Welfenkönig George I. von Großbritannien, war Shaw ein Warden und dann General Warden für die Meistermaurer von Aberdeen, Banff und Kincarn. Diese Maurer bestanden aus dem schottischen Adel und anderen wichtigen Persönlichkeiten. Shaw wollte, dass die Freimaurer einen Sonderstatus vom König erhielten, eine sogenannte Royal Charter, und dass König James selbst den Posten des Großmeisters übernimmt. Die schottischen Maurer wollten aber stattdessen William Sinclair als Großmeister, den Laird of Roslyn und Nachfahre des Erbauers der Roslyn-Kapelle. Wie bereits erwähnt, stammte König James ab von Eleanor Sinclair. Als König von England begeisterte sich James in London für Rituale, in denen er in typischer Freimaurermanier die Rolle des mythischen Königs Salomon spielte. Sir John Harrington verbrachte 1617 einen Abend mit König James und König Christian von Dänemark und berichtete, wie die Geschichte nachgespielt wurde, bei der die Königin von Saba zu König Salomons Tempel gekommen war. Es ist unwahrscheinlich, dass die Königin von Saba jemals wirklich existiert hat. James war begeistert von Francis Bacon und den Vorstellungen, mit Hilfe von Magie und Wissenschaft eine neuartige Zivilisation zu begründen. Bacon gilt als eine Art Ehrenpatron der Royal Society und war vertieft in die antiken Mysterien und die Rosenkreuzer-Organisationen. In seiner Utopie New Atlantis gibt es eine wichtige Einrichtung namens Salomons Haus. Weitere Begründer der Royal Society hatten ganz ähnliche Interessen und waren ebenfalls frühe Freimaurer. Elias Ashmole war vor seiner Mitgliedschaft bei den Freimaurern einsam, pleite und frustriert gewesen, danach machte er große Karriere. Die Royal Society begann mit regelmäßigen Treffen beim Gresham College Mitte des 17. Jahrhunderts, die ähnlich wie Logentreffen der Freimaurer die Diskussion von Politik und Religion verboten. Dazu muss man wissen, dass sich bei den Freimaurern die Logentreffen um Rituale drehen, aber dass es bei den anschließenden Treffen, beim Trinken oder sonstigen Treffen von Brüdern sehr wohl alle möglichen Gesprächsthemen und Anbahnungen von Geschäften gibt. Sir Thomas Gresham war natürlich adeliger Freimaurer und 10 der ehemaligen Professoren seiner Organisation landeten in der Royal Society, als jene ihre erste Charter erhielt. Gresham hatte auch die Royal Exchange, die Handelsbörse in der City of London, begründet. Die Freimaurer stritten sich im späten 18. Jahrhundert darum, ob das Freimaurertum bereits früh unter den Stuarts und Schotten gediehen war oder ob es ernsthaft erst 1717 in London begonnen hatte unter dem Welfenkönig George I. aus dem Haus Hannover. In den großen freimaurerischen Geschichtsbüchern über die eigene Organisation lässt sich dieser Gegensatz deutlich ablesen. Manche der ältesten freimaurerischen Dokumente legen fest, dass man sich einer Reihe von Wissenschaften widmen solle. Es gilt als gesichert, dass viele Höflinge von König Charles II. Von England aus dem Haus Stuart den Freimaurern beitraten. Als 1665 eine große Seuche in Südengland und insbesondere London ausbrach, kam die große Stunde der Wissenschaftler der Royal Society. Heute vermutet man, dass es sich dabei um die Pest handelte, Yersinia pestis, und diese vielleicht aus den Niederlanden kam. Vielleicht war der Erreger absichtlich verbreitet worden im Zuge biologischer Kriegsführung. Die Spannungen zwischen England und Holland waren erheblich und der zweite englisch-niederländische Krieg fiel in den Zeitraum von 1665 bis 1667. Charles II. Flüchtete mit seiner Familie und seinen Höflingen aus London, wie auch andere reiche Leute. Auch die Pocken waren ein großes Problem und 1666 kam es noch zum Großbrand in London, bei dem Gerüchte zirkulierten, Einwanderer aus Frankreich und Holland, also Englands Gegnern, hätten das Feuer gelegt. Einem französischen Uhrenmacher wurde das Geständnis abgepresst, er habe als Agent des Papstes die Brandstiftung begangen. Dann fiel der Verdacht zeitweise noch auf einen Deutschen namens Henry Oldenburg, der Gründungsmitglied der Royal Society und bestätigtermaßen ein Geheimdienstler mit einem riesigen Korrespondentennetz war. Oldenburg lieferte Informationen an Sir Joseph Williamson, Präsident der Royal Society und Politiker, der in eine Nebenlinie der Stuarts eingeheiratet hatte. Das Feuer, die Seuche und der Krieg gegen Holland kosteten Charles II. Eine Menge Geld. Für den Wiederaufbau Londons wurden wichtige Mitglieder der Royal Society und natürlich der Freimaurer beauftragt, wie unter anderem Robert Hooke und Christopher Wren. Das 17. Jahrhundert war für Holland das goldene Zeitalter, in dem das Land zu einer ernsthaften Macht wurde. Wilhelm I. von Oranien bzw. Wilhelm von Nassau-Dillenburg führte Holland in die Unabhängigkeit von den bisher regierenden Habsburgern. Nassau-Dillenburg und später Oranien-Nassau näherten sich immer stärker den Welfen an, den erbitterten Konkurrenten der Habsburger. Der Geheimvertrag von Dover sah vor, dass der englische König Charles II. Für eine jährliche Geldzahlung zum Katholizismus konvertiert und dem französischen König Louis beim Krieg gegen Holland hilft. Die Geheimverhandlungen liefen auf einem extrem konspirativen Niveau ab, um zu verhindern, dass insbesondere die religiöse Vereinbarung an die Öffentlichkeit sickert. Es resultierte ein Krieg, in dem Holland unter Wilhelm III. Von Oranien-Nassau sich besser gegen die Briten verteidigen konnte als erwartet. Die Kosten für die Briten schossen nach oben und die französischen Zahlungen konnten dies nicht mehr aufwiegen. Wilhelm III. Von Oranien-Nassau rächte sich später mit einer Blitzinvasion der britischen Inseln und wurde König von England. Charles wurde überraschend krank und verstarb unerwartet, was gewöhnlich mit einem Schlaganfall erklärt wird, während die Medizinforscher Myron Wolbarscht und Daniel Sachs eine Vergiftung mit Quecksilber vermuten. Durch das Einatmen von hochtoxischen Quecksilberdämpfen hoffte Charles im fortgeschrittenen Alter angeblich, seinen Blutdruck zu beeinflussen, um zuverlässigere Erektionen zu ermöglichen für seine zahlreichen sexuellen Abenteuer. 1685 waren die toxischen Effekte von Quecksilber allgemein unbekannt, wobei nicht auszuschließen ist, dass jemand mit Wissen um die Toxizität die Empfehlung gab an Charles, die Substanz zu benutzen. Hutmacher litten zu der Zeit öfters an den Folgen einer Quecksilbervergiftung, wodurch die Redewendung verrückt wie ein Hutmacher aufkam. Das persönliche Labor von Charles im Palast von Whitehall war ursprünglich eingerichtet worden von Sir Robert Moray von der Royal Society und es ist ausführlich dokumentiert, dass Charles sich in den letzten Monaten seines Lebens zunehmend für Quecksilber interessierte und sich immer mehr in seinem Labor aufhielt. Wer gab ihm die Idee für Quecksilberdämpfe? Wahrscheinlich jemand von der Royal Society, aber wir wissen es nicht. Vielleicht steckte auch sein Bruder James dahinter. Auf dem Totenbett konvertierte der dement gewordene Charles zum Katholizismus, was James in die Hände spielte, der den römisch-katholischen Glauben wieder zur offiziellen Religion Britanniens machen wollte. Anne war die letzte britische Königin des Hauses Stuart. In den Jahren 1688 und 1689 hatte sie mit einer Reihe an Unterstützern im Zuge der Glorious Revolution ihren römisch-katholischen Vater James entmachtet und dabei den Adelsfamilien Oranien-Nassau und den Monarchen Dänemarks Tür und Tor geöffnet. Es war ein Quantensprung sowohl für die Dänen als auch für Oranien-Nassau, der einen großen Einfluss hatte auf die folgenden Jahrhunderte. Anne hatte einen haarsträubenden Pakt geschlossen und musste als Bedingung den protestantischen Prinzen Georg von Dänemark heiraten, während ihre Schwester Maria II. Den protestantischen Wilhelm III. Von Oranien-Nassau vorgesetzt bekam. Wilhelm III. Von Oranien war 1688 mit einer Invasionsarmee an der Südküste Englands aufgetaucht und es gelang ihm, den Stuart-König Jakob II. Ohne wilde Schlachten zu vertreiben. Daraufhin setzte sich Wilhelm höchstpersönlich auf den britischen Thron und wurde nach seinem Tod abgelöst von Anne und ihrem zweckmäßigen Ehemann, Prinz Georg von Dänemark. Prinz Georg war der Sohn von König Friedrich III. Von Dänemark und der Welfenprinzessin Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg. Georg und seine Geschwister waren bedeutsam für die große länderübergreifende Familienallianz. Christian V. heiratete Prinzessin Charlotte Amalie von Hessen-Kassel. Anna Sophie heiratete Kurfürst Johann Georg III. Von Sachsen. Friederike Amalie heiratete Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf. Wilhelmine Ernestine heiratete Kurfürst Karl II. Von der Pfalz. Georg Herzog von Cumberland heiratete Königin Anne von Großbritannien. Und Ulrike Eleonore heiratete König Karl XI. Von Schweden. Die Ehe Georgs mit Anne verdichtete auch die Beziehungen zu den Adligen von Norwegen. Die meisten von Annes Kindern waren Fehlgeburten und Totgeburten. Weitere starben im Kleinkindalter und ihre letzte Hoffnung, William Henry, schied im Alter von nur 11 Jahren dahin. Es ist durchaus vorstellbar, dass hier jemand mit Gift nachgeholfen hat, um Thronfolge der beiden zu verhindern. Zum Kreis der möglichen Täter zählen Agenten der römisch-katholischen Kirche und der Stuarts. Im Jahr 1708 verstarb Georg und 1714 dann Anne, ohne dass eine sofortige Erbfolge möglich war. Die Stuarts erhoben selbstverständlich den Anspruch, wieder den Thron in Besitz zu nehmen, aber das englische Parlament schüttelte sich flugs das Gesetz Act of Settlement aus dem Ärmel, damit ein Welfe aus dem Haus Hannover den Vorzug erhalten würde. Zunächst sträubten sich die Schotten dagegen, ließen sich jedoch zur Zustimmung erpressen und schlossen sich England an für das neue Vereinigte Königreich. Und so wurde der Welfe George I., geboren im deutschen Hannover im Jahr 1714, King George von Großbritannien und Irland, obwohl er nicht einmal wirklich Englisch sprach. Das Haus Hannover regierte ununterbrochen bis 1901 in Großbritannien und machte dann Platz für Sachsen, Coburg und Gotha. Die Mitglieder der Royal Society wurden von Sir Robert Moray dazu angeregt, bessere Navigationsmöglichkeiten für die Seeflotte von Charles II. Zu erforschen. Ein Schiff musste den Längengrad und Breitengrad seiner Position möglichst genau bestimmen und daraus dann einen Kurs berechnen. Jede Abweichung bedeutete, dass man am anvisierten Ziel vorbeifuhr. So ließ sich dann die Astrologie für militärische Forschungszwecke benutzen. Die von der Royal Society in vielerlei Hinsicht rund erneuerte Marine von Charles II. Konnte sich wie erhofft messen mit der holländischen. Damals bereits war es notwendig, die eigenen Erfindungen zu schützen vor den neugierigen Augen von Spionen ausländischer Mächte, sowie fremde Erfindungen zu stehlen, und dafür eigneten sich die freimaurerischen bzw. geheimdienstlichen Strukturen der Royal Society. Nur ausgewählte Personen kamen in den inneren Zirkel und in die sichtbaren und unsichtbaren Führungsebenen. Mit der weltweiten Verbreitung des Freimaurertums im 18. Jahrhundert war natürlich die Versuchung groß, Verbindungen zu ausländischen Logen und Brüdern zu knüpfen, mit der Absicht, wissenschaftliche Errungenschaften zu stehlen oder zumindest von jenen eine gewisse Kenntnis zu erlangen. Da die Welfen auch auf deutschem Boden stark vertreten waren, überrascht es nicht, dass nach der Schaffung der britischen Großloge 1717 auch deutsche Logen überall aus dem Boden sprossen. Einige wichtige Konzerne aus dem Umfeld der Welfen, der Royal Society und Welfenuniversitäten wurden in Deutschland gestartet. Hierbei kam es meiner Abschätzung nach zu der Ausweitung ohnehin schon bestehender Geheimdienstnetzwerke der Welfen, und diese Unterwanderung wirkte sich besonders drastisch aus in der Ära des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Siehe auch mein Buch Adel, Geheimdienste, Militär. Man konnte auch bestimmte Forschungen gezielt irgendeiner Nation oder Gruppe zuschanzen, wenn dies irgendwelche strategischen Vorteile brachte. Besonders auffällig ist, wie amerikanische Top-Konzerne mit Verbindungen zur Royal Society und zu den Welfenuniversitäten in den USA kriegswichtige Technologie an die Nationalsozialisten geliefert hatten. In diesem Buch schildere ich den Fall von IBM und den Rechenmaschinen, die ursprünglich von Hermann Hollerith entwickelt worden waren, der die Elite-Uni Columbia, also King's College in Amerika, besucht hatte. Der Sowjetunion war ebenfalls viel wichtige Technologie verkauft worden. Später im Kalten Krieg kam es zu einem Wettlauf um die technologische Hoheit zwischen Ost und West, wobei der Ostblock stark darauf angewiesen war, westliche Technologie wie etwa Nuklearforschung zu stehlen. Dabei kam es vor, dass die CIA technologische Baupläne mit wichtigen Fehlern darin erstellen ließ und darauf spekulierte, dass das sowjetische KGB diese Pläne stiehlt und der Ostblock daraufhin eine Menge Zeit und Geld verschwendet, die Gerätschaften gemäß der Pläne zu bauen und zu testen. In Russland gab es, wie ich in Band 1 dieser Buchreihe schildere, über mehrere Generationen hinweg einen mit geheimdienstlichen Methoden inklusive Gift geführten Kampf um den Zarenthron, an dem sich nicht nur der alteingesessene russische Adel beteiligte, sondern wahrscheinlich auch die Welfen, die Hohenzollern und die Franzosen. Die Welfen konnten den Kampf letztendlich für sich entscheiden und die Linien Dänemark, Schleswig-Holstein, Romanow-Gottorf und Hessen-Darmstadt dauerhaft als Zaren etablieren. Erschreckend viele Hinweise auf schleichende Vergiftungen mit Quecksilber und sogar bakteriellen Erregern sind überliefert. Später wies man bei forensischen Untersuchungen mehrerer Leichname Quecksilber nach. In den folgenden Kapiteln dieses Buchs behandle ich mehrere führende Konzerne aus der Industrie, deren Wurzeln ich zurückverfolge zur Royal Society und den Welfenadel. Der Adel besaß alle nötigen Voraussetzungen, um das aufkommende Zeitalter des Kapitalismus heimlich zu steuern und überall Tarnfirmen zu etablieren. Das Geld, das Kontaktnetz, die Wissenschaft, die geheimdienstlichen Strukturen sowie Organisationen wie das Freimaurertum standen zur Verfügung. Die geschaffenen Konzerne bzw. Tarnfirmen waren dann diejenigen, die die tollsten Erfindungen machten, die lukrativsten Patente besaßen und die großen Staatsaufträge bekamen. Das angestaubte Freimaurertum ist heutzutage nicht mehr so populär bei Akademikern und jungen Wissenschaftlern, aber die Royal Society mit ihren freimaurerischen Wurzeln dominiert nach wie vor die Wissenschaft. Die großen Stars der Wissenschaft sind fast alle Mitglied. Viele Freimaurer, vor allem die Schottischen, trauerten den Stuarts hinterher. Der neue britische König George I. sprach kein Wort Englisch und hatte England nur einmal in seinem Leben zuvor besucht. Zudem ließ der Hannoveraner Welfe auch noch die Geschichte des Freimaurertums und der Royal Society umschreiben, um die schottischen Wurzeln und die historische Verbindung zu den Stuarts zu verschleiern. 1717 wurde das Freimaurertum umstrukturiert und eine frische Gründungslegende gesponnen, während die schottische Geschichte unter den Tisch fiel, die über 120 Jahre weiter in die Vergangenheit zurückreichte. Für Freimaurer zählt normalerweise das Prinzip »Älter ist besser«. Diese Geschichtsfälschung ist das eigentliche Kernthema des Buchs »The Invisible College« von Robert Lomas. Er arbeitet das schottische Erbe und den Gegensatz zwischen den alten Freimaurern und den modernen Freimaurern heraus und lässt kein gutes Haar an den Hannoveranern. Was Lomas dabei überhaupt nicht thematisiert, ist, dass das Haus Dänemark, das einen erheblichen Einfluss ausübte auf die Stuarts und andere Eliten aus Schottland, letzten Endes auch Welfen waren und dass die Führungsebenen der Welfenlinien allem Anschein nach koordiniert agierten. Die Entscheidung war getroffen worden, einen Hannoveraner auf den englischen Thron zu bringen, und es war nicht beabsichtigt, eine Rückkehr der Stuarts zuzulassen. Viele Schotten und auch Engländer waren damit nicht sonderlich glücklich. Die Erwartung war gewesen, dass die Hannoveraner im Laufe der Zeit stärker in den klassischen englischen Adel einheiraten, aber stattdessen blieben die Welfen relativ strikt unter sich, und insbesondere die hessischen und schleswig-holsteinischen Welfen breiteten sich auch noch in Russland schrittweise aus. Lomas vergleicht den Hannoveraner Gründungsmythos des Freimaurertums, laut dem vier Dining Clubs die Rituale der Steinmetzgilde übernommen hätten zum Zwecke der moralischen Weiterentwicklung, mit dem absurden Komödiendrehbuch eines Monty Python-Films. Es ist nicht bekannt, ob Lomas für seine Aussagen von den Strukturen der englischen Freimaurerei gemaßregelt oder irgendwie sonst bestraft worden ist. Seine Sympathien liegen klar beim alten schottischen Ritus und er verrät nicht, ob er selbst nach den ersten drei Freimaurergraden dem Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry beigetreten ist, der 30 weitere Grade anbietet. Es ist Lomas bekannt, dass der adelige schottische Freimaurergroßmeister Sir William St. Clair von Roslyn um das Jahr 1600 herum ein Weiberheld war und sich zahlreiche weitere Skandale leistete. 1715 versuchten die Schotten vergeblich, den Hannoveraner George I. durch einen Stuart zu ersetzen. Lomas hat klar zeigen können, dass das Freimaurertum in Schottland deutlich älter und originaler war, aber seine Begründung für die Geschichtsfälschung durch die Hannoveraner Welfen ist zu begrenzt. Sicherlich lag es nahe, die schottischen Wurzeln zu unterdrücken, um nicht denjenigen Kräften mehr Auftrieb zu verschaffen, die die Stuarts bevorzugten. Aber Lomas hat, ohne es anscheinend zu bemerken, in seinen Forschungen enorm wichtige geheimdienstliche Operationen berührt. Das Haus Dänemark hatte wohl auch andere Gründe, um die freimaurerische Frühgeschichte in Schottland möglichst in Vergessenheit geraten zu lassen. Es ist gut möglich, dass sich die Geschichte der Tempelritter mit der Geschichte der Welfen stärker berührt, als es den meisten bewusst ist und dass durch gemeinschaftliche Geheimdienstoperationen mit dem frühesten Freimaurertum als Vehikel Schottland, England und weitere Territorien infiltriert wurden. Gerade die künstlerische Darstellung einer Roslyn-Kapelle aus dem 15. Jahrhundert von einem freimaurerischen Initiationsritual, das von einem Mann in Templerrobe durchgeführt wird, ist ein Hinweis in diese Richtung. Die Erforschung der Koordination, die die Welfen zeigten, ihre Ausdehnung nach Russland sowie ihre geheimdienstliche Steuerung von Politikern und Firmen zeichnen ein deutliches Bild. Die Hannoveraner machten ihren Einfluss in England auch auf die Royal Society geltend und beseitigten möglicherweise auch schriftliche Aufzeichnungen über das alte schottische Freimaurertum. 1737 kam es zur ersten päpstlichen Bulle gegen das Freimaurertum. Ironischerweise kultivierte der Vatikan heimlich ebenfalls alte Mysterienkulte wie die Freimaurer. So ganz unterdrückt wurden die schottischen Traditionen dann doch nicht in alle Ewigkeit. Der sogenannte schottische Ritus oder Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry wurde sehr populär, auch wenn er keine lückenlose Fortführung des ursprünglichen schottischen Freimaurertums ist, und nie von der Großloge von England und ein paar anderen Großlogen offiziell akzeptiert worden ist. Besonders in Amerika verfing sich der schottische Ritus mit dem Militäroffizier Albert Pike als eine treibende Kraft. Dessen Buch Morals and Dogma wurde zur Pflichtlektüre für jeden Freimaurer im schottischen Ritus und ist unter anderem beeinflusst von dem französischen Okkultisten Eliphas Levi. Dessen Begeisterung für die antiken Mysterienkulte und die Zeichnung der Figur Baphomet waren die Inspiration für den Hochstapler Leo Taxil, haufenweise Fälschungen über das Freimaurertum in Buchform zu zirkulieren. Höhere Freimaurer würden prinzipiell Baphomet anbeten in den Logen und Albert Pike habe mit dem italienischen Revolutionsführer Mazzini in einem Briefwechsel über drei kommende Weltkriege gesprochen. Diese Fälschungen wurden endlos von weiteren Verschwörungsautoren abgeschrieben, zusammen mit dem Irrtum, das Freimaurertum sei an sich jüdisch. Jüdische Satansanbeter hätten über die Rothschilds die Weltherrschaft an sich gerissen. Bei den Gerichtsprozessen gegen die Tempelritter wurden den Beschuldigten neben homosexuellen Aktivitäten und Gotteslästerung zusätzlich noch die Anbetung von einer Gottheit namens Baphomet vorgeworfen. Wie ich in Band 1 dieser Reihe geschildert habe, lag es im strategischen Interesse der Welfen und ihres britischen Imperiums, die amerikanische Unabhängigkeit und den Unabhängigkeitskrieg zu inszenieren. Die britischen Generäle schanzten dem Freimaurer des Royal Arch George Washington dessen erste Siege zu und ließen mehrere ideale Gelegenheiten ungenutzt verstreichen, Washington und dessen Armee vernichtend zu schlagen. Die Franzosen, deren Gebiete in Nordamerika viel größer waren als die 13 Kolonien der Briten, witterten die Gelegenheit, dem britischen Konkurrenten eine gewaltige Niederlage zu verpassen und investierten ein Vermögen in den Unabhängigkeitskampf von Washington. Offiziell verlor der als dement geltende britische König George III die 13 amerikanischen Kolonien an der Ostküste Amerikas. Die Franzosen waren jedoch völlig bankrott und mussten ihre riesigen Gebiete billig an Washingtons neue Vereinigte Staaten von Amerika verkaufen. Einer der wichtigsten Revolutionäre und Gründerväter der USA war Benjamin Franklin aus der Royal Society. Ungefähr als er 18 Jahre alt war, wurde der adlige Vizegouverneur von Pennsylvania und Delaware namens Sir William Keith aus undurchsichtigen Gründen auf ihn aufmerksam. Keith war ein Baronet und scheinbar ein Jakobiter, also ein Sympathisant der britischen Stuarts. Jakobitische Freimaurerlogen hatten sich in Nordamerika verbreitet und nach dem Unabhängigkeitskrieg zirkulierte das hartnäckige Gerücht, George Washington hätte Prinz Charles Edward Stuart, den Großmeister des königlich-freimaurerischen Ordens von Schottland, das Angebot gemacht, König eines Königreichs von Amerika zu werden. Washingtons Abgesandte hätten sich mit dem Prinzen in der Via San Sebastiano in Rom im November 1782 getroffen. Dies mag gezielt gestreute Desinformation gewesen sein, die den Zweck erfüllt hätte, die scheinbare Niederlage des britischen Königs George III im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu erklären, mit jakobitischen Verschwörungen, die überall grassieren würden. 1724 reiste Benjamin Franklin nach London, weil ihm der Jakobiter William Keith versprochen hatte, dass dort Geld und Kontakte im Druckereigeschäft auf ihn warten würden. In London konnte er Verbindungen aufbauen zu Sir Hans Sloane, der später Präsident der Royal Society wurde. Franklin wurde später als Erfinder berühmt und Fellow der Royal Society. Sloane hatte seinen Doktortitel gemacht an der University of Orange-Nassau im Jahr 1683. Das Adelshaus Oranien-Nassau hatte den britischen Thron erobert und gab diesen dann weiter an das deutsche Haus Hannover. Sowohl Königin Anne, deren Schwester mit Wilhelm III. Von Oranien-Nassau verheiratet war, als auch ihre Verwandten und Nachfolger auf dem Thron George I. und George II. Von Hannover nutzten persönlich die Dienste des Arztes Sloane. Sloane wurde zum Präsidenten des Königlichen Ärzteverbandes und zum Chef für medizinische Angelegenheiten bei der Königlichen Armee. Er wurde 92 Jahre alt und verstand offenbar seinen Beruf tatsächlich sehr gut. Ob es eine verwandtschaftliche Beziehung gab zu dem Clan Sloane Coffin, der später in die Geheimorganisation Skull and Bones und die CIA verwickelt war, ist unbekannt. Hans Sloanes Tochter Elizabeth heiratete den Baron Charles Cadogan, einen Militäroffizier, dessen Karriere davon profitierte, dass sein Bruder einen Draht hatte zum Duke of Marlborough, der wiederum den König von England Wilhelm III. Von Oranien-Nassau diente. Erinnern wir uns, Hans Sloane hatte seinen Doktortitel gemacht an der Universität von Oranien-Nassau. Der Duke of Marlborough, John Churchill, war der Sohn von Sir Winston Churchill, Vorfahre des bekannten gleichnamigen britischen Premierministers während dem Zweiten Weltkrieg. John Churchill diente als Diplomat, Offizier und wohl gleichzeitig als Spion. Er heiratete eine Freundin von Königin Anne und die gemeinsamen Kinder heirateten in die wichtigsten Familien Großbritanniens ein. Es ist möglich, dass er katholische Kreise und Jakobiter infiltrierte und ausspionierte. Die versuchten wieder auf den Thron Britanniens zu gelangen, denn Königin Anne überhäufte ihn später mit den höchsten Titeln und einem Berg Geld. Auch unter den hannoverschen Monarchen florierte seine Karriere. Benjamin Franklin kaufte sich aus London eine Druckerausrüstung und machte sich selbstständig, avancierte zum Zeitungsverleger mit der Pennsylvania Gazette und schuf ein ganzes Netz aus Druckereien an der US-Ostküste. Er war bekannt für sexuelle Abenteuer, musste dann aber 1730 heiraten, weil dies gesellschaftlich von ihm erwartet wurde. Sein uneheliches Kind namens William von einer anderen Frau stieg später zum Gouverneur von New Jersey auf, blieb auf der Seite der Königstreuen und informierte die Briten über Benjamins Aktivitäten. 1731, im Alter von 25 Jahren, war er ein aufstrebender Unternehmer, durfte den Freimaurern beitreten und 1734 sogar Logenmeister werden. Seine Karriere machte sodann immer größere Sprünge. Er übernahm das Amt des Postmeisters von Philadelphia und hätte den Briefverkehr ausspionieren können. Er gründete eine Bürgermiliz, vergrößerte sein Druckerbusiness, beschäftigte sich als nächstes mit allerhand Erfindungen, obwohl er fast keine Schulbildung besaß, und ging schließlich in die Politik, die natürlich von den wohlhabenden Clans dominiert war. Thomas Penn, Sohn von William Penn, dem Gründer von Pennsylvania, schrieb in einem Brief über Franklin, Zitat: "Er ist ein gefährlicher Mann und ich wäre froh, wenn er in einem anderen Land lebte, denn ich glaube, dass er von überaus ruhelosem Geiste ist." Zitat Ende. Es ist gut möglich, dass Franklins Hintermänner bzw. seine Kontakte aus dem Freimaurertum und der Royal Society ihm das Wissen zugeschanzt hatten über Elektrizität, mit dem Franklin internationale Bekanntheit erlangte. 2016 wurde in dem alten Haus von Benjamin Franklin in London eine Grube ausgehoben, in der man rund 1200 Knochen von insgesamt 15 Menschen fand. Man erklärte sich dies damit, dass Franklins Freund, der berühmte Mediziner William Hewson von der Royal Society, dort heimlich die menschliche Anatomie an gestohlenen Leichen studiert hätte. Einige Knochen waren zersägt oder zerhackt und Schädel wiesen mehrere Bohrlöcher auf. Franklin verbrachte mehrere Jahre in London und war sogar anwesend bei der Krönung von König George III. Er trat einem sogenannten Gentleman's Club bei, in dem sich radikale Denker und Mitglieder der Wissenschaftsorganisation Royal Society bewegten, die sich auch für eine Unabhängigkeit Amerikas einsetzten. Es kann sich bei diesem Club um eine Falle der britischen Geheimdienste gehandelt haben, um rebellische Denker anzulocken, der Club kann aber genauso gut einfach infiltriert worden sein von britischen Spionen. Und natürlich ist denkbar, dass Franklin den Club infiltrierte. Da er zuvor schon einflussreiche Freunde aus der Royal Society hatte, konnte er schnell das Vertrauen des Gentleman's Club gewinnen. Zudem ist relativ gut gesichert, dass Franklin in London Mitglied des sogenannten Hellfire Clubs wurde, der alkoholisierte Sexorgien abhielt, von den britischen Geheimdiensten benutzt wurde und Gerüchten zufolge mit einer höchst geheimen und elitären Organisation namens The Order of the Second Circle verbunden war. Der Vorsitzende von Hellfire, Baron Francis Dashwood, hatte alle typischen Verbindungen, war auch Mitglied in der Royal Society und freundete sich mit Franklin an. Horace Walpole erklärte, dass die Riten von Hellfire heidnisch waren und beispielsweise griechischen und römischen Gottheiten gehuldigt wurde. Die Forschungen für das Geschichtsbuch A History of the British Secret Service ergaben, dass Dashwoods uneheliche Tochter Rachel Antonina Lee später dem Historiker Thomas de Quincey verriet, dass Franklin tatsächlich ein Agent mit dem Decknamen Benjamin of Cookham gewesen wäre. Dashwood habe regelmäßig auf Franklin angestoßen, den heimlichen Verbündeten im Feindeslager. Franklin habe seine geheimen Korrespondenzen auf verschiedenen Umwegen nach London transportieren lassen. Es ist bestätigt, dass Franklin durch die Revolution hindurch finanziell beteiligt war an der Ohio Company, in die neben George Washington einflussreiche Briten investiert hatten. Die neuen Steuern, die den Kolonien auferlegt wurden, wie etwa durch den Stamp Act, erzeugten sehr viel Unzufriedenheit. Nach der Protestaktion, die als Boston Tea Party berühmt wurde, schickte man Franklin vor den Kronrat und machte ihm lautstark Vorwürfe. Bei seiner Rückkehr nach Amerika waren die Kämpfe zwischen Briten und Revolutionären bereits ausgebrochen und er gab sich als glühender Verfechter von Amerikas Unabhängigkeit, was aber längst nicht alle Kolonisten für glaubhaft hielten. Die Verhaftung seines Sohnes, der Gouverneur von New Jersey war, ließ ihn kalt. Er traf auf George Washington und nahm die Rolle eines Beschaffers und Botschafters für die Revolution ein. Zu diesem Zweck reiste er mit Silas Deane und Arthur Lee nach Frankreich, um verdeckte Käufe von Waffen und Munition durchzuführen für Washingtons Armee und um finanzielle Unterstützung für die Revolution zu ergattern. Silas Deane hatte einen Abschluss von der Yale-Universität und er war der Lehrmeister für Edward Bancroft, der während der amerikanischen Revolution in Frankreich für Benjamin Franklin arbeitete und dabei als britischer Spion einen ganzen Spionagering etablierte und alle Geheimnisse Franklins über die verdeckten Käufe und Verhandlungen mit Frankreichs Monarchie abschöpfte. Deane vermittelte auch Lafayette, den schwulen Militärausbilder Baron von Steuben und andere Figuren, an die amerikanische Revolution. Zudem hatte Deane Kontakte zu dem Verräter Benedict Arnold. Arthur Lee, der andere wichtige Partner von Franklin in der Delegation für Frankreich, hatte seine Universitätsausbildung an Eliteschulen in England wie Eton erworben, die für Spionage berüchtigt sind. Trotzdem war er derjenige gewesen, der Silas Dean misstraute und den britischen Spion Edward Bancroft enttarnte. Franklin wollte nichts von den Anschuldigungen gegen Bancroft hören, obwohl klar war, dass die Briten jedes Detail kannten von Franklins Waffenkäufen und Korrespondenzen mit den Franzosen. Ein Artikel aus der CIA-internen Fachpublikation Studies in Intelligence, der von der Geheimhaltung befreit wurde, beschreibt im Rückblick, dass Franklins Sicherheitsvorkehrungen praktisch non-existent waren. Die Botschaft war leicht zugänglich, geheime Dokumente lagen überall ungeschützt herum und wichtige Gespräche fanden nicht abgeschirmt statt. Arthur Lee war damals entsetzt gewesen über die Zustände. In Frankreich wurde Franklin Meister der Freimaurerloge Les Neuf Sœurs, die zur Großloge Grand Orient de France zählte, französische Unterstützung für die amerikanische Revolution organisierte und später in die französische Revolution verwickelt war. Seit 1769 gab es eine Société des Neuf Sœurs bei der Académie Royale des Sciences, eine königliche französische Wissenschaftsorganisation, die der Royal Society in vielerlei Hinsicht ähnelte. Britische Geheimdienste hatten die französische Revolution nach Kräften gefördert. Eine Tarnorganisation des britischen Geheimdienstes war der Bayerische Illuminatenorden, der formell von Adam Weishaupt geführt wurde, aber bei dem die Welfen-Adelsfamilien Hessen-Kassel und Sachsen-Coburg-Gotha die Fäden zogen. In jakobitischen Freimaurerlogen erzählte man sich die Geschichte, wie ein französischer Freimaurer bei der Revolution in Frankreich den abgetrennten Kopf von Louis hochgehalten und gerufen hätte, Jacques de Molay, der letzte Großmeister des Tempelritterordens, sei nun endlich gerecht. Revolutionäre hatten das freimaurerische Lied Chant de Gare pour l'Armée du Rhin gesungen, heute bekannt als La Marseillaise. Silas Dean wurde nach Amerika zurückbeordert und ersetzt durch John Adams, der Franklin nicht leiden konnte. Der Sohn von Adams war schwul und bewegte sich in den Kreisen von Alexander Hamilton und Baron von Steuben. John Adams war verwundert, wie faul und vergnügungssüchtig Franklin in Paris agierte, obwohl die Revolution in Amerika auf Messerschneide stand. Der Tagesablauf von Franklin bestand zum Großteil aus nutzlosen, aber unterhaltsamen Meetings und Abendessen, die ihn zunehmend übergewichtig machten. Während Männer in Amerika auf den Schlachtfeldern starben, fraß und vögelte sich Franklin durch das Nachtleben. Es gelang Franklin, die Franzosen zu überreden, die amerikanische Revolution im großen Stil zu unterstützen, was Frankreich letztendlich in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten brachte. 1782 endeten schließlich die Kampfhandlungen in Amerika. 1775 waren die Rebellen bereit, um sich mit den Briten anzulegen, aber es fehlte den Rebellen an Waffen, Schießpulver, Zelten und Uniformen, um überhaupt auch nur den Hauch einer Chance zu besitzen, in einem längeren Krieg die britische Armee abzuwehren. Es war bei Ausbruch der Kämpfe noch überhaupt nicht klar, ob Frankreich sich in größerem Umfang in den Konflikt hineinziehen lassen würde. Im Dezember 1775 erklärte ein Agent des französischen Außenministeriums gegenüber Benjamin Franklin die Bereitschaft, die amerikanischen Rebellen verdeckt materiell zu unterstützen. Aber erst als George Washington 1776 in Trenton einen Sieg holte, der ihm wahrscheinlich von den Briten zugeschanzt wurde, und sich 1777 der britische General Burgoyne mit tausenden Soldaten ergeben musste, was höchstwahrscheinlich ebenfalls Absicht der Briten war, glaubten die Franzosen, dass es lohnenswert sei, die amerikanischen Rebellen offen zu unterstützen und dem Krieg gegen Britannien beizutreten. Der französische Agent Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais gründete zu Beginn des Jahres 1776 mit Geld der französischen Regierung die Tarnfirma Rodrigue Hortales Essier. Es war bekannt, dass die Rebellen leere Kassen hatten und deswegen musste das Geld vorgestreckt werden von Frankreich und Spanien. Ende 1776 waren 200 Kanonen, 300.000 Musketen, 100 Tonnen Schießpulver, 3.000 Zelte, eine Menge Munition und 30.000 Uniformen beschafft worden. Die Rebellen waren auf diese Unterstützung auf Gedeih und Verderb angewiesen, weil sie selbst nicht in der Lage waren, bedeutende Mengen an Waffen in Amerika herzustellen. Die Briten waren zu jedem Zeitpunkt, also auch von Anfang an, informiert über die französischen Lieferungen. Vor diesem Hintergrund hätte es eigentlich selbstverständlich sein müssen für Britannien, möglichst schnell und entschlossen den militärischen Sieg gegen die Rebellen zu erringen. Stattdessen trat der britische General Howe auf die Bremse, gab Washington Zeit, ließ ihn entkommen, verzögerte mehrfach die Verfolgung und ließ mehrere ideale Gelegenheiten verstreichen, Washington und dessen Continental Army zu vernichten. Mit jedem Monat, der verstrich, erhielten die Rebellen mehr und mehr Schießpulver, Gewehre und Kanonen. Es scheint, als wollte Großbritannien die Rebellion am Leben erhalten und Frankreich immer tiefer und tiefer in den Konflikt hineinziehen. Thomas Jefferson war ein Amtsstubenhocker und Erfinder mit einer Mitgliedschaft in der Royal Society. Nach der amerikanischen Revolution wurde er US-Botschafter in Paris und Außenminister und unterstützte die französische Revolution, was im Interesse Großbritanniens lag. Normalerweise haben diese Posten einen erheblichen geheimdienstlichen Bezug, was darauf hindeutet, dass Jeffersons Verdienste und Fähigkeiten wohl doch eher im Bereich der Geheimdienstarbeit lagen. Jeffersons Kollegen in Europa waren der höchst suspekte Benjamin Franklin und John Adams. Später diente er als US-Vizepräsident und Präsident, wobei er einerseits den Eindruck aufrechterhielt, die USA eigenständig zu halten gegenüber Großbritannien, andererseits aber den Franzosen massiv schadete, was im Interesse der Briten lag. 1798 kam es zum sogenannten Quasi-Krieg auf den Meeren zwischen den USA und Frankreich. Denn die USA weigerten sich hartnäckig, ihre Schulden bei den Franzosen zu begleichen. Die monarchische Regierung Frankreichs hatte sich schließlich Jahre zuvor von Benjamin Franklin überreden lassen, einen Haufen Geld zu investieren in die amerikanische Revolution, um damit Großbritannien zu schaden. Dann hatten britische Geheimdienste und höchstwahrscheinlich auch die USA verdeckt die französische Revolution gefördert. Hinterher erklärten die neu geformten USA, dass man die Kredite an Frankreich nicht zurückzahlen werde, da die Kredite ja von der alten, untergegangenen französischen Monarchie gewährt worden waren. Die wütenden Franzosen beschlagnahmten daraufhin hunderte amerikanische Handelsschiffe und die USA schufen ihrerseits die US-Kriegsmarine. Die Kämpfe endeten erst, als Napoleon Bonaparte einen strategischen Rückzieher machte und einen Vertrag aushandelte. Jefferson schickte 1801 Robert Livingston nach Frankreich, um über Gebietskäufe zu verhandeln. Frankreich besaß immer noch gigantische Gebiete auf amerikanischem Boden, während die USA noch auf die Ostküste beschränkt waren, hatte aber nicht das Geld und den Willen, um das Territorium zu halten und zu entwickeln. Livingston galt ebenfalls als einer der Gründerväter der USA und war an der Ausarbeitung der Unabhängigkeitserklärung beteiligt gewesen. Er entstammte der höchst einflussreichen und verdächtigen Livingston-Familie, die adlige Wurzeln hatte und mit Clans wie Schuyler und Van Rensselaer verbunden war. Robert hatte am King's College, später Columbia University, studiert, das vom britischen König etabliert worden war, und übte als Freimaurer die Position des Großmeisters der Großloge von New York aus. Die USA konnten schließlich den Franzosen riesige Gebiete in Amerika für einen Spottpreis abkaufen und damit das US-Gebiet verdoppeln. Innenpolitisch verfolgte Jefferson das Ziel, Schulden abzubauen und Korruption zu bekämpfen, um das Land einigermaßen stabil zu halten, denn die offiziellen Währungen und privaten Banken taugten meistens nichts. Dafür wird Jefferson heute noch gefeiert und als Vorbild betrachtet, obwohl klar ist, dass er zuallererst der Vertreter der Interessen einer wohlhabenden Schicht war. Ein deutlicher Hinweis auf einen geheimdienstlichen Hintergrund ist das fortschrittliche Chiffriergerät Wheel Cipher, das Jefferson erfunden haben soll. Die zylindrische Form mit den einzelnen Scheiben, durch die ein hoher Grad an Verschlüsselung erreicht werden kann, war für die damalige Zeit eine absolute Sensation. Fast baugleiche Geräte wurden noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von den USA benutzt. Es heißt, Jefferson und die damaligen US-Behörden hätten diese Errungenschaft aber nicht eingesetzt, sondern sich auf altbackene Codes verlassen. Erst rund 100 Jahre nach Jefferson seien solche Geräte verwendet worden bei Streitkräften, Geheimdiensten und Diplomaten. Die zu Jeffersons Zeit und der amerikanischen Revolution gängigen Verschlüsselungsverfahren waren Substitutionschiffren, die schon über 2000 Jahre lang auf der Welt zum Einsatz kamen. Thomas Jefferson soll seine hochmoderne Walzen-Chiffriermaschine im Jahr 1795, also kurz nach den Code-Debakeln des Unabhängigkeitskrieges, erfunden und dann als Kuriosität ins Regal gestellt haben. Wir sollen denken, dass er den Einsatz des Geräts nicht durchgesetzt hatte für geheime Kommunikationen der USA, sondern dass er seine einsatzfähige Erfindung als Spielerei betrachtete. Erst rund ein Jahrhundert später erfand ein Franzose ein ähnliches Gerät und das Konstruktionsprinzip setzte sich durch. War Jefferson vielleicht gar nicht der Erfinder? Gab es diese Chiffriermaschine bereits im Unabhängigkeitskrieg? Kommunizierte er damit heimlich mit irgendwelchen Personen? Mit den höchsten Ebenen der britischen Spionage? Wenn im Kalten Krieg bei einer wichtigen Person eine bis dato unbekannte, höchst fortschrittliche Chiffriermaschine gefunden worden wäre, hätten sofort die Alarmglocken geschrillt. Man hätte sich nicht mit der Erklärung zufrieden gegeben, dass es sich dabei nur um eine technische Spielerei handelt. Man fand angeblich erst im 20. Jahrhundert zufällig in überlieferten Papieren von Jefferson den Bauplan für die Chiffriermaschine, also 200 Jahre nach der angeblichen Erfindung durch Jefferson. Die US-Streitkräfte verwendeten von 1922 bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges die Chiffriermaschine M94, die fast baugleich war zu Jeffersons ursprünglichem Design. Genau dann, als die M94 zum Einsatz kam, sollen die uralten Papiere von Jefferson gefunden worden sein. Seltsames Timing. Es ist nichts bekannt darüber, ob er irgendeinen Hintergrund als Kryptographieentwickler oder Codebrecher hatte. In einem Haus auf seinem riesigen Hof Monticello fand man angeblich eine funktionsfähige Chiffriermaschine mit 36 Scheiben in französischer Sprache, die man heute im Kryptomuseum der NSA begutachten kann. Deutsche Codebrecher konnten im Jahr 1944 die Verschlüsselung der amerikanischen Chiffriermaschine M94 bzw. der Variante M138A bezwingen, aber zu dem Zeitpunkt verfügten die Amerikaner bereits über deutlich fortschrittlichere Verschlüsselungstechnologien. Es scheint, als waren die Amerikaner immer ein paar Schritte voraus. Stellen wir uns einen Moment lang vor, dass Jeffersons Chiffriermaschine bereits zu seiner Zeit im Einsatz war. Man hätte für eine lange Zeit über eine absolut sichere Form der Kommunikation verfügt. Wäre eine verschlüsselte Botschaft abgefangen worden und in den Händen eines Gegners oder Unbefugten gelangt, wäre der Gegner bzw. der Unbefugte davon ausgegangen, dass es sich um einen gewöhnlichen Substitutionscode handelt. Jeder Versuch, die Verschlüsselung zu brechen, wäre ins Leere gelaufen. 1922 wurden angeblich aus Zufall Jeffersons alte Dokumente zu seiner Maschine gefunden in der Library of Congress und der Bauplan wurde verwendet für die M94 des US-Militärs. Die britische Royal Society und die American Academy of Arts and Sciences, bei der Jefferson Mitglied war, brachten seit Ewigkeiten die besten Wissenschaftler zusammen und es ist zu vermuten, dass dabei auch geheime Netzwerke existierten, um den Eliten den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Thomas Jefferson wurde berühmt für seine toll klingenden Reden, aber es ist die Chiffriermaschine, über die er spätestens in den 1790er Jahren verfügte, die wesentlich interessanter ist. Hatte der gelernte Jurist sie wirklich erfunden und dann ins Regal gestellt, ohne dass er dafür sorgte, dass seine Vertrauten die Technologie weiterentwickeln und einsetzten? Er bekannte sich nie zu einer Freimaurerloge und er tritt nicht in den Mitgliederlisten von Virginia auf. Aber Dr. Joseph Guillotin berichtete, dass Jefferson bei Logentreffen anwesend war, der berüchtigten Pariser Loge Les Neuf Sœurs, wo sich auch Benjamin Franklin herumgetrieben hatte, und in die französische Revolution verwickelt war. Eine Loge in Virginia hieß Jefferson Lodge No. 65. Nach seinem Tod veranstalteten zwei Großlogen zu seinen Ehrentotenreden. Der schottische Mathematiker, Chemiker und Physiker John Robison war eigentlich nur einer von vielen Zeitgenossen, die über den bayerischen Illuminatenorden von Adam Weishaupt und dessen Einfluss auf die französische Revolution schrieben. Aber er landete mit Proofs of a Conspiracy einen Bestseller, der nicht nur international Gehör fand, sondern auch noch den Grundstein legte für die moderne Verschwörungsliteratur. Er war Professor an der University of Edinburgh, Freimaurer, erster Generalsekretär der Royal Society of Edinburgh und ab 1800 auch noch Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Sein Sohn wurde ebenfalls Mitglied und Generalsekretär der Royal Society of Edinburgh und zudem ausgezeichnet mit dem Orden Royal Welfic Order der Hannoveraner Welfen und einem Rittertitel. Robisons Buch präsentierte keine Informationen, die nicht ohnehin schon in Europa zirkulierten. Die bayerische Polizei hatte geheime Schriftstücke von Weishaupts Orden erbeuten können und machte das Material öffentlich, wobei diverse französische Freimaurerlogen aus dem Umfeld der Revolution ähnlich aufrührerische Ideen propagierten. Gebildete Kreise aus ganz Europa redeten aufgeregt über subversive Logen und Orden und schrieben sich zu dem Thema die Finger wund. Die britische Krone hatte das klare Motiv besessen, mit geheimdienstlichen Methoden Frankreichs Monarchie anzugreifen und eine Revolution zu fördern. Anstatt aber diesem Verdacht nachzugehen, lenkten John Robison und andere Autoren die Aufmerksamkeit nur auf den bayerischen Illuminatenorden und manche französischen Hochgrad-Freimaurerlogen. Robison lobt in seinem Buch schamlos die britische Krone, das pseudomoderne britische Regierungssystem und das Freimaurersystem mit drei Graden, während er Frankreich vorwirft, sich in Britanniens Kolonialangelegenheiten, gemeint ist Amerika, eingemischt zu haben. Er erwähnt nicht explizit, dass Frankreich einen Hauptteil des Geldes bereitgestellt hatte für die amerikanische Revolution und stellt auch nicht die naheliegende Frage, ob sich die britische Krone vielleicht dafür gerecht hat, indem sie als Retourkutsche die französische Revolution förderte. Noch verheerender für Robisons Glaubwürdigkeit ist die Tatsache, dass er sich für Proofs of a Conspiracy mit allerhand Material hatte versorgen lassen von dem Geheimagenten und Diplomaten Alexander Horn, der eng mit der Familie Thurn und Taxis in Deutschland arbeitete, die wiederum der britischen Krone nahestand. Karl Alexander von Thurn und Taxis heiratete die Tochter von Erbprinz Herzog Karl zu Mecklenburg und Friederike von Hessen-Darmstadt. Der Erbprinz hatte niemand anderen als den englischen König George III. Zum Schwager und diente in der hannoverschen Armee. 1776 wurde er sogar Gouverneur von Hannover. Friederike war eine Tochter des Prinzen Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt, dessen Fürstentum mit Hessen-Kassel in adeliger Verbindung stand. Hessen-Kassel wiederum war eng verbunden mit dem Haus von Hannover, vom britischen Königshaus, und darüber hinaus förderte Hessen-Kassel die Karriere von Baron Knigge, dem zweitwichtigsten Mitglied des Illuminatenordens. Weishaupt selbst flüchtete aus Bayern nach Sachsen-Gotha-Altenburg, das verbunden war mit dem britischen Thron. 1771 machte Landgraf Friedrich II. Von Hessen-Kassel den jungen Knigge zum Hofjunker und Assessor der Kriegs- und Domänenkammer zu Kassel. Die zweite Ehefrau des Landgrafen soll Knigge sogar eine Ehefrau vermittelt haben. Auch nach seiner Illuminatenzeit wurden ihm Jobs zugeschanzt, wie etwa der Posten eines Oberhauptmanns der großbritannisch-hannoverschen Regierung. In seinem berühmten Buch über den Umgang mit Menschen schrieb er enttäuscht über Geheimgesellschaften. Vor diesem Hintergrund wirkt Robisons Buch Proofs of a Conspiracy höchst suspekt und dreist, denn einem dermaßen intelligenten Wissenschaftler war damals durchaus zuzutrauen, die Spuren des bayerischen Illuminatenordens zu Britanniens Krone und zu den Welfen zurückzuverfolgen. Ranghohe Welfen waren sogar Mitglieder bei den Illuminaten gewesen. Im Vorwort erklärt er, dass er in seiner englischen Heimat in jungen Jahren so manche harmlosen und eher langweiligen Erfahrungen gesammelt hätte in Freimaurerlogen, dagegen aber in Logen auf dem europäischen Festland Dinge erlebte, die seiner Ansicht nach überhaupt nicht in das System der Freimaurerei gehören. Im Prinzip betreibt er eine simple Schwarz-Weiß-Malerei mit dem guten und braven britischen Freimaurertum auf der einen Seite sowie den düsteren Logen in Deutschland und Frankreich auf der anderen Seite. Für die gewöhnlichen britischen Freimaurer galt es als Regel, in der Loge keine kritischen Diskussionen über die Regierung und die Kirche zu führen. Auf dem europäischen Festland jedoch galten diese Beschränkungen nicht. Unter dem Vorwand der Aufklärung und Befreiung der Massen Europas kamen zwielichtige Personen zusammen mit fragwürdigen Ideen. Hatte Robison wirklich naiv gedacht, dass der bayerische Illuminatenorden und die französischen Freimaurerlogen auf eigene Faust handelten? Weishaupt wurde nach seiner Flucht aufgenommen von Herzog Ernst II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg, der auch Mitglied des Illuminatenordens war, und mit einem Job versorgt. Dort schrieb Weishaupt dann eine Reihe an Werken, die die Bedeutung seines Ordens herunterspielten. Weishaupts Orden fand eine gewisse Verbreitung, erlitt aber auch viele Rückschläge. Eine Hausdurchsuchung bei dem Illuminaten Zwack förderte wichtige Papiere zutage. Baron Knigge stieg aus und schließlich gelangten auch die heikelsten Texte an die Öffentlichkeit, wie etwa Mitgliederlisten oder die Orte mit Illuminatenlogen. Wie viel Einfluss Weishaupt auf die französische Revolution hatte, schätzt Robison nicht einmal konkret ein. Und er zeigte auch mit dem Finger auf die französischen Offiziere und Funktionäre, die in Amerika tätig gewesen waren und dort den Duft der Unabhängigkeit geschnuppert hätten. Außerdem erwähnt er die auf Luxus versessene französische Monarchie, deren Anhäufung von Schuldenbergen und die neuen Steuern, die erhoben wurden. Nur ein Funke sei nötig gewesen, um die Revolution in Gang zu bringen. Aus geheimdienstlicher Sicht brauchte es aber weit mehr als einen Funken und günstige Umstände für einen Umsturz, sondern lange vorbereitete subversive Operationen, das Etablieren von Spionageringen und die Anwerbung von genügend bedeutenden Leuten, die man für einen Umsturz benötigt. So etwas trauen wir viel eher dem britischen Imperium zu, nicht aber einem kleinen Professor aus Ingolstadt wie Weishaupt. Anstatt nüchtern und geheimdienstlich zu analysieren, was vorgefallen war, tischt uns Robison eine selektiv aufbereitete Geschichte der Illuminaten auf und lädt uns dazu ein, in einem Labyrinth herumzuirren. Robisons Buch wurde auch von Freimaurern gelesen und solchen Leuten, die einer Loge beizutreten planten. Gegen Ende des Buches warnt er gar vor einer französischen Weltverschwörung. John D. Rockefeller Jr., der Vater der berühmten fünf Rockefeller-Brüder, war ein Fellow der Royal Society. Das Ölgeschäft war abhängig von Wissenschaften wie Chemie und Ingenieurwesen, um rentabel zu sein. Der Familienclan ist einer von mehreren, die den Eindruck eines neuen Zeitalters der Großkapitalisten erweckten. Der Adel hätte seine Macht über Amerika längst verloren gehabt und Amerikas Schlüsselindustrien seien nun in der Hand einer Klasse von großkapitalistischen Familien. Es überrascht nicht, dass die Rockefellers viel Geld an Bildungseinrichtungen spendeten, die die nächsten Generationen an nützlichen Wissenschaftlern heranzüchten sollten. John D. Jr. schuf auch das Büro für Sozialhygiene, das sich mit Themen wie Verhütung beschäftigte. Er heiratete Abigail Aldrich, Tochter des Freimaurers und Senators Nelson Aldrich, Anführer der Republikanischen Partei. Sein Aldrich-Plan war ein wesentlicher Einfluss gewesen auf den Federal Reserve Act of 1913 zur Schaffung einer neuen Zentralbank. Wenn man genau hinsieht, erkennt man ein ausgesprochenes Fable der Rockefellers für das britische Imperium und den Adel. Teil des Rockefeller Center in New York City ist das sogenannte British Empire Building. Francis Hopwood, der First Baron Southborough, hatte den ersten Stein in einer Zeremonie gelegt. Dieser Hopwood war im britischen Kronrat und trug die höchsten Orden. Die Marchioness of Crave berichtete, dass der Duke of York, später der britische König George VI., ein Dinner mit Tänzen veranstaltet hätte beim St. James Palace. David Rockefeller war eingeladen worden, mit ihr dorthin zu gehen und wurde mit einem hohen Maß an Freundlichkeit empfangen. Davids Großvater John D. Rockefeller Senior hatte 1887 noch Königin Victorias Golden Jubilee Fire in London besucht. Standard Oil lieferte später ein Viertel des benötigten Öls für die Alliierten im Ersten Weltkrieg. Beim Siegesbankett in London 1918 verkündete Lord Curzon, dass das Unterfangen der Alliierten auf einer Welle von Öl zum Sieg geglitten sei. David Rockefeller wuchs umgeben von britischer Kultur auf, denn sein Zuhause in New York war bis oben hin vollgestopft mit britischen Möbeln und Porzellan. 1937 ging David nach London für ein Studium an der vom Adel geschaffenen London School of Economics. Und die Rockefellers spendeten dieser Bildungseinrichtung sowie anderen natürlich auch sehr viel Geld. Die London School of Hygiene and Tropical Medicine, die sich mit gefährlichen Krankheitserregern beschäftigt, bekam Zuwendungen. Man finanzierte die frühe Genforschung, man bezahlte die Ausweitung einer Bibliothek in Oxford und so weiter. Während des Zweiten Weltkriegs diente er in Nordafrika und Frankreich für den militärischen Geheimdienst der USA beim Aufbau von politischen und wirtschaftlichen Nachrichtendiensten. 7 Monate lang war er auch als stellvertretender Militärattaché an der amerikanischen Botschaft in Paris tätig. Während dieser Zeit bat er Familienkontakte und Führungskräfte von Standard Oil um Unterstützung. Rockefeller war gut bekannt mit dem Direktor der Central Intelligence Agency Alan Dulles und seinem Bruder Secretary of State John Foster Dulles. Im Rockefeller Center hatte Alan Dulles sein Operationszentrum für den Zweiten Weltkrieg nach Pearl Harbor eingerichtet, das eng mit dem britischen Dienst MI6 zusammenarbeitete. Der MI6 hatte sein eigenes Zentrum für US-Operationen ebenfalls im Rockefeller Center. David hatte auch Umgang mit dem ehemaligen CIA-Direktor Richard Helms. 1953 hatte er sich ebenfalls mit William Bundy angefreundet, einem wichtigen CIA-Analysten, der in den 1950er Jahren für 9 Jahre die Verbindung zwischen der CIA und dem Nationalen Sicherheitsrat verwaltete. Ein ehemaliger CIA-Agent wird in Cary Reichs Biografie von Nelson Rockefeller mit den Aussagen zitiert, dass David Rockefeller ausführlich über verdeckte Geheimdienstoperationen informiert wurde. David heiratete Peggy McGrath. Die beiden waren begeisterte Möbelsammler und kauften unter anderem einen Bücherschrank vom ehemaligen britischen Premierminister David Lloyd George und einen Tisch des britischen Königs George III mit passenden Stühlen für horrende Summen.